Ja, der Stefan hat das Thema schon etwas genannt. Schwierige Situationen, Leiden. Sind wir zum Leiden bestimmt? Wir alle haben schon gelitten. Mehr oder weniger. An der einen oder an der anderen Sache. Ich habe mich gefragt im Eingang, wann hat eigentlich bei der Vorbereitung, wann hat das Leiden eigentlich angefangen? Die ersten Menschen, die mussten es doch einmal schön gehabt haben. Im Paradies. Sie konnten ungetrübt die Gemeinschaft mit Gott und miteinander genießen. Es gab keine Schmerzen, es gab keinen Tod. Es muss eine coole Zeit gewesen sein. Wie lange die so gedauert hat, das wissen wir nicht, das wird uns nicht überliefert. Aber jedenfalls in dieser Zeit frei von Sorgen, frei von Angst. Vom Tod wussten sie gar nichts. Und dann kam die Sünde. Und dann kamen Schmerzen. Dann kam das Leid, dann kam der Tod. Und stellt euch mal vor, was muss das für ein unsägliches Leiden gewesen sein für dieses erste Ehepaar, für das erste Elternpaar, als ihr Sohn den anderen Sohn umbrachte. Mord, Brudermord. Was für eine furchtbare Erfahrung. Welche Schmerzen müssen die Eltern damals empfunden haben? Das können wir uns gar nicht so wirklich vorstellen. Aber so fing das Leid an. Und so begleitet uns Menschen das Leid bis heute. Es gibt keinen Tag ohne Leid. Kein. David ruft einmal aus, im Psalm 38 kann man das nachlesen, mein Schmerz ist immer vor mir. Oder andere übersetzen diesen Vers, ich bin zum Leiden geboren. Ständig Leid, ständig Schmerz. Und vielleicht bist du heute da und du sagst dir innerlich, genau so ist es. So fühle ich mich auch, ständig Leid, ständig Schmerz. Und die Sache ist die, das ist keine Überraschung. Denn es gibt keinen Menschen in der ganzen Welt, der nicht das eine oder andere Leiden und den einen oder anderen Schmerz zu ertragen hätte. Jeder von uns ist betroffen. Jeder. Und auch unsere Nachbarn, unsere Liebsten, die jetzt gar nicht da sind, unsere Freunde. Und da möchte ich jetzt den Abschnitt lesen von heute, der steht im 1. Petrusbrief, Kapitel 4, Abvers 12. Liebe Freunde, wundert euch nicht über die Nöte, die wie ein Feuersturm über euch hereingebrochen sind und durch die euer Glaube auf die Probe gestellt wird. Denkt nicht, dass euch damit etwas Ungewöhnliches zustößt. Freut euch vielmehr, dass ihr auf diese Weise an den Leiden teilhabt, die Christus durchmachen musste. Denn dann werdet ihr, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint, erst recht von Freude und Jubel erfüllt sein. Ja, wenn ihr beschimpft werdet, weil ihr zu Christus gehört, und nach seinem Namen genannt seid, seid ihr glücklich zu preisen. denn gerade dann ruht der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes, auf euch. Etwas anderes wäre es, wenn jemand von euch eine Strafe erleidet, weil er ein Mörder ist, ein Dieb oder sonst ein Verbrecher oder weil er die Rechte anderer missachtet. Dazu darf es natürlich nicht kommen. Doch wenn jemand Schweres durchmacht, weil er ein Christ ist, braucht er sich deswegen nicht zu schämen. Vielmehr soll er Gott ehren, indem er ohne Scheu dazu steht, dass er nach dem Namen von Christus genannt ist. Denn die Zeit ist angebrochen, in der Gott Gericht hält. Und er beginnt damit bei seinem eigenen Haus. Wenn aber das Gericht an uns nur der Anfang ist, wie wird dann erst das Ende aussehen? Das Gericht an denen, die nicht bereit sind, Gottes rettende Botschaft Glauben zu schenken. Oder, um es mit den Worten der Schrift zu sagen, wenn schon der, der sich nach Gottes Willen richtet, nur mit knapper Not gerettet wird, wie wird es dann dem gottlosen und sündigen Menschen ergehen? Darum sollen die, die nach dem Willen Gottes zu leiden haben, ihr Leben ihm anvertrauen, dem treuen Schöpfer, und sich nicht davon abbringen lassen, das zu tun, was gut und richtig ist. Wundert euch nicht. So beginnt unser Abschnitt heute. Wundert euch nicht über die Nöte, die wie ein Feuersturm über euch hereingebrochen sind. Wundert euch nicht. Es ist normal. Es ist nichts Ungewöhnliches, steht hier. Wundert euch eher, wenn es nicht so ist. Wundert euch, wenn es euch gut geht, wenn ihr kaum Schmerzen oder Leid verspürt. Aber seid darauf bedacht, Nöte können wie ein Feuersturm über uns hereinbrechen. Feuersturm? Was ist das für ein Bild? Ein Feuersturm kann ein Ereignis sein, dem man nicht mehr entfliehen kann. Für ungefähr 100 Menschen war das im letzten Jahr im Sommer auf der Insel Hawaii der Fall. Vielleicht erinnert ihr euch, das gehört, gesehen, gelesen zu haben. Obwohl diese Insel ein ausgeklügeltes Warnsystem hat, mit Sirenen, mit SMS auf die Handys der Leute, kam für diese Menschen, für viele, kamen alle Warnungen zu spät. Und eine ganze Stadt wurde innerhalb von wenigen Stunden, wahrscheinlich waren es sogar nur Minuten, von diesem Feuersturm in einen Trümmerhaufen zerlegt. Die Bilder sind schrecklich, die kann man heute noch sehen natürlich im Internet. Manche Leute, denen gelang es noch ins Auto zu setzen und die wollten wegfahren. Viele sind in den Autos verbrannt, weil der Feuersturm so brutal schnell über diese Stadt hereingebrochen ist mit über 100 Stundenkilometern. Wer nicht rechtzeitig fliehen konnte, kam in den Flammen um. Wundert euch nicht. Nöte können wie so ein Sturm sekundenschnell eintreten. In einer Stunde noch alles gut, danach bricht der Sturm los. Diese Woche hat mir eine junge Frau erzählt von ihrer Mama. Die war immer gesund. Bis vor einer Woche ungefähr ging sie zum Arzt. Krebsdiagnose. Darmkrebs gestreut im halben Körper. Nichts mehr zu machen. Feuersturm. Große Not. Natürlich gibt es Unterschiede, wie Schmerz und Leid sich anfühlt, wie heftig er ausfällt, wie stark wir betroffen sind. Manche leiden an Krankheiten, manche leiden an Einsamkeit, manche leiden Hunger, manche leiden an Unversöhnlichkeit und. Es gibt tausende Leiden, die einzelne Menschen betreffen, ganze Gruppen von Menschen, ganze Völker. Seit 100 Tagen leidet Israel unsägliche Not. Heute genau 100 Tage, 7. Oktober. Man dachte, den Holocaust überwunden zu haben. Nie wieder war eine Parole, die suggerierte, dieses Leid darf und wird niemals mehr über dieses Volk hereinbrechen. Und dann dieses Massaker, dieses bestialische Hinschlachten von Babys, von Kindern, von Frauen und Männern, von ganzen Familien. Diese brutalste sexuelle Gewalt an Frauen. Und über 120 Menschen, die immer noch als Gefangene gehalten werden. Darunter auch ein Baby, wenige Monate alt. Auch weiterhin Frauen, Kinder, immer noch. Wie geht es ihnen? Das wissen wir nicht. Unter welchen Umständen sie, weiß nicht, dahin vegetieren müssen. Was für ein Leiden für diese Menschen. Und was für ein Leiden für ihre Angehörigen, für ihre Freunde, die bangen und hoffen. Unvorstellbar. Und das ist nur so wie ein Scheinwerfer auf eine Szene. Es gibt in dieser Welt viel mehr solcher unsäglichen Situationen. Ukraine, afrikanische Länder, hin und wieder hört man was von einem Überfall irgendwo in einem Dorf, wo ganze Familien und ganze Dörfer ausgelöscht werden. Viele deshalb, weil sie Christen sind. Das Leid in dieser Welt ist unzählbar für uns Menschen und unvorstellbar. Schrecklich. Wie ein Feuersturm. Denkt nicht, dass euch damit etwas Ungewöhnliches zustößt, sagt die Bibel. Wie leiden denn wir Christen? Gibt es einen Unterschied zu anderen Menschen? Nun, grundsätzlich leiden wir Christen mit anderen mit. Also in der letzten Woche hat man gesehen, riesige Überschwemmungen in Deutschland. Da sind Christen genauso betroffen wie Nicht-Christen. Wenn die dort einen Bauernhof haben, müssen sie auch schauen, wie sie ihre Tiere retten können. Was sie mit ihrem Land machen, das jetzt unter Wasser steht. Wenn es Hungersnöte gibt, Krieg und so weiter, Christen sind genauso betroffen wie andere Menschen auch. Oder in unserer Gegend vielleicht eine Firma sperrt zu, Arbeitslosigkeit als Folge. Auch da können Christen genauso betroffen sein wie andere. Aber dann gibt es noch spezifische Leiden, die uns als Christen betreffen. Und da wird in unserem Abschnitt auch so das eine oder andere gesagt. Zum Beispiel Leiden als Probe für den Glauben. Das ist auch gerade der erste Vers, Vers 12, was vom Feuersturm heißt. Nöte, die wie ein Feuersturm über euch hereinbrechen und durch die euer Glaube auf die Probe gestellt wird. Wenn Gläubige leiden, dann kommt manchmal die Frage auf, warum? Gott, warum lässt du das zu? Warum passiert das mir? Warum greifst du nicht ein? Wieso haben Jen und Dominik Bricker, die ja hier waren, einen Gottesdienst mit uns gestaltet haben, Wieso mussten die miterleben, wie ihr kleiner Sohn jetzt diese Woche am Herzen operiert werden musste? Wieso haben Christen Krankheiten? Und noch lange nicht immer werden sie geheilt. Wieso werden Christen verfolgt, gefoltert, gar getötet? Und du hast womöglich deine ganz persönlichen Fragen. Wieso, Gott? Warum? Und das sind keine leichten Fragen. Und sie werden auch unter Christen unterschiedlich beantwortet. Auch gibt es nicht auf jede Leidensfrage die gleiche Antwort. Eine mögliche Antwort steht hier in dem Abschnitt, durch die euer Glaube auf die Probe gestellt wird. Mehr wird da nicht gesagt. Erklärt wird es auch nicht weiter. Braucht es eine Erklärung? Wenn wir durch Leiden gehen müssen, dann hat dies Auswirkungen auf unseren Glauben. Im guten Fall wird der Glaube gestärkt, weil wir spüren, da ist jemand, der uns beisteht. Weil wir das spüren, was David im Psalm 23 zum Ausdruck bringt, da geht einer mit mir auch durchs dunkle Tal. Der lässt mich nicht allein. Der bewahrt uns zwar nicht immer vor Schwierigkeiten und Leiden, aber er führt uns hindurch, er begleitet uns. Das ist das Angebot, das der lebendige Gott uns durch Jesus Christus macht. Ich bin bei euch. Wann? Alle Tage. Immer. Alle Tage bedeutet auch an den schwierigen Tagen. Auch in den schwierigen Zeiten, auch in den Tagen, die mir persönlich, die dir persönlich Leid bringen. Und wo du auch schreien mögest oder könntest, Gott, warum? Glaube ich das? Erlebe ich das? Gott ist da, auch wenn du das nicht immer spürst. Gott ist da. Da kann man Glaube noch einmal neu herausgefordert sein und es wird sich zeigen, wie tragfähig der Glaube ist. Gerade auch in Zeiten der Krisen. Leiden als Probe für den Glauben. Ein bisschen ähnlich klingt etwas Zweites. Leiden, weil wir zu Christus gehören. Da steht Vers 14 bis 16, wenn ihr beschimpft werdet, weil ihr zu Christus gehört und nach seinem Namen genannt seid, seid ihr glücklich zu preisen, denn gerade dann ruht der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes auf euch. Und dann kommt die Erklärung, etwas anderes wäre es, wenn jemand von euch eine Strafe erleidet, weil er ein Mörder, ein Dieb oder sonst ein Verbrecher ist. Dazu darf es natürlich nicht kommen. Doch wenn jemand Schweres durchmacht, weil er ein Christ ist, braucht er sich deswegen nicht zu schämen. Vielmehr soll er Gott ehren, indem er ohne Scheu dazu steht, dass er nach dem Namen von Christus genannt wird. Ob das jemand von uns schon erlebt hat? Nur weil du Christ bist, nur weil du dich zu Christus bekennst, bringt das Leid mit sich? Nun, weltweit gesehen trifft das auf Millionen von Christen zu, buchstäblich. In vielen muslimischen Ländern, aber auch in Ländern wie China, Nordkorea, da werden Christen nicht nur verfolgt und ins Gefängnis gesteckt, da werden Christen auch gefoltert und getötet. Einfach, weil sie Christen sind. Da leiden nicht nur einzelne Christen, da leiden Familien, da leiden ganze Gemeinden, ganze Bevölkerungsteile. Christen sind die am meisten verfolgte Gruppe von Menschen heute. Das ist real. Heute. Das spielt sich ab in unserer Zeit. Es ist nichts Neues. Wir wissen es. Christen wurden von Anfang an verfolgt. Schon in der Apostelgeschichte wird davon berichtet. Und vorhin in den Evangelien lesen wir von Jesus selbst, der Hass, Verfolgung, Leiden und Tod ausgesetzt ist. Allerdings bei uns, in unseren Ländern, genießen wir noch weitgehend die Freiheit, unseren Glauben zu leben und ihn bezeugen zu können, wo immer wir wollen, ohne mit Verfolgung rechnen zu müssen. Was es schon gibt, dass man belächelt wird, dass man nicht ernst genommen wird, dass man bei entsprechender Positionierung in einer Frage auch mal Hohn, Spott, Unverständnis, vielleicht bis hin zu Ablehnung erfahren kann. Gerade in ethischen Fragen ist das heute fast an der Tagesordnung. Christliche Werte, wie das Recht auf Leben, das Festhalten daran, dass es zwei Geschlechter gibt und nicht 66, dass Ehe eine Verbindung von Mann und Frau ist, das, wenn man das so ein bisschen aufstellt und behauptet und widerspricht an manchen Orten, da kann man schon auf Widerspruch stoßen. Das wird vielerorts abgelehnt. Aktuell zum Beispiel wird die finnische Ex-Innenministerin vom Staatsanwalt ihres Landes verklagt, weil sie in der Vergangenheit mehrfach öffentlich geäußert hat, dass praktizierte Homosexualität aus biblischer Sicht Sünde sei. Das hat sie auch veröffentlicht in Broschüren und Schriften. Ihr wird wegen dieser Aussage Hassrede vorgeworfen. Inzwischen haben sie zwei Gerichte freigesprochen, aber der Staatsanwalt zieht das Urteil weiter bis zum höchsten Gerichtshof in Finnland. Hassrede, weil sie eine biblische Aussage bestätigt hat. Diese Art von Leiden wird höchstwahrscheinlich zunehmen. Denn wir leben in einer Zeit, da wird die Wahrheit verdreht. Aus Wahrheit wird Lüge und Lüge wird zur Wahrheit. Ist auch nichts Neues, steht schon im Römerbrief, Kapitel 1 nachzulesen. Also auf das Recht auf Leben mit einem Recht auf Abtreibung. Auf die Ehe von Mann und Frau mit Ehe für alle. Auf zwei Geschlechter wird das sogenannte Selbstbestimmungsrecht. Jeder kann sein Geschlecht festlegen, wie immer er will. Und auch wieder ändern. Wo wir hier nicht mitmachen, da kann das Leid mit sich ziehen und das kann auch bis hin zur Verfolgung gehen. Hier gilt, was Vers 16 steht hier: Schämt euch nicht, wenn wir Schmähres durchmachen, weil wir Christen sind und zu den christlichen Werten stehen. Leiden als Probe für den Glauben haben wir gesehen. Leiden, weil wir zu Christus gehören. Und noch ein drittes: Leiden als Gericht. Da heißt es ab Vers 17, denn die Zeit ist angebrochen, in der Gott Gericht hält, und er beginnt damit bei seinem eigenen Haus, bei seinem Augenhaus. Die Zeit ist da, da Gott Gericht hält, sagt unser Abschnitt. Und es beginnt in seinem Haus, das heißt in seiner Gemeinde, bei seinen Leuten. Gott nimmt Sünde ernst, immer und überall. Bei solchen, die ihm nachfolgen und bei solchen, die nicht nach ihm fragen. Doch er beginnt mit seinem Gericht bei seinen Leuten. Und ja, das kann auch Leid mit sich bringen. Da, wo Geschwister nicht nach Gottes Wort leben wollen und eine Gemeinde das duldet, da wird Gott eingreifen. Wie er das tut, das steht nicht hier. Aber es heißt, er wird Gericht halten. Er kann, er wird es nicht dulden. Umso wichtiger ist das, was wir teilweise in der Einleitung schon gehört haben von Stefan: Sünde ernst nehmen, Sünde bekennen. Und dann ist Vergebung da. Die Botschaft von der Vergebung durch das Sterben von Jesus steht über unsere Verfehlung. Und da, wo wir Sünde zum Kreuz bringen, da ist das Gericht bereits vollzogen. Doch da, wo Sünde vertuscht wird, wo wir sie unter den Teppich kehren, wo wir den Mantel des Schweigens ausbreiten, da wird Gott eingreifen. Und da wird er eingreifen mit seinem Gericht. Doch das ist nicht das letzte Wort in diesem Abschnitt. Das letzte Wort ist Vers 19 hier. Darum, weil du das weißt mit diesem Leiden, weil du das selbst erfährst, weil Gott Gericht halten wird, darum sollen die, die nach dem Willen Gottes zu leiden haben, ihr Leben ihm anvertrauen. Wem? Dem treuen Schöpfer. Das ist eine Einladung. Vertrau dich neu an, nicht irgendwem, nicht irgendeinem Guru, nicht irgendeinem Gedanken, nicht irgendeiner Idee, sondern dem treuen Schöpfer, der dich kennt, der dich geschaffen hat, der dich liebt, wie du bist. Vertrau dich ihm an, dem treuen Schöpfer. Und sich nicht davon abbringen zu lassen, das zu tun, was gut und richtig ist. Bring dich nicht davon ab, das zu tun, was gut und richtig ist. Was ist denn gut? Was ist richtig? Du weißt es. Wir wissen es. Vielleicht hat Gott dir schon lange etwas gesagt, was du tun sollst und was richtig ist in deinem Leben. Vielleicht hat er dir heute etwas aufgezeigt. Vielleicht will er dir in der kommenden Woche etwas zeigen. Dann tu es. Tue, was gut und richtig ist.